Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert. Moin, ich bin der Daniel und an meiner Seite ist als Gast und gleichzeitig Mitmoderator der Manu da. Hi.
I'm Castman.
Und als Gästin haben wir uns, weil es natürlich um Batman geht, wieder unsere Batman-Expertin Toni eingeladen. Hallo Toni.
Einen wunderschönen guten Morgen.
So, wir reden über die zweite Episode von der zweiten Staffel, die nicht so heißt, wie wir in der ersten Folge schon festgelegt haben, dass das zwar die zweite Staffel ist, aber irgendwie nirgendwo der Name Season 2 zu sehen ist. Es ist auch irgendwie ein bisschen losgelöst, aber auch wieder ein bisschen nicht, wie wir in der heutigen Folge feststellen werden, dass es dann doch noch wieder irgendwie Rückbezüge hat und dass die Season 1 ja doch noch irgendwie Relevanz hat und wichtig ist für das, was jetzt gerade passiert. Toni, du hast dich schon im Vorgespräch bitter beschwert, dass das ja mittlerweile schon Jahrhunderte geradezu zurückliegt, dass du die Episode gespielt hast und du mittlerweile in einem Alter bist, wo du dir sowas nicht mehr merken kannst. Und,
ist schon ein Weilchen zurück. Ich glaube, sie kam exakt vor einem Monat raus und ich habe sie auch in der ersten Woche gespielt. Ihr Jungs wart diesmal sehr spät dran, habe ich das Gefühl. Also müsst ihr mir öfter wohl auf die Sprünge helfen.
Das machen wir. Batman, The Enemy Within. Und ich finde, die Episode heißt so ein bisschen wie so eine Hip-Hop-Band, The Pact.
Naja, Hip-Hop halt. Gut, also vielleicht nochmal ganz kurz, was am Ende von Episode 1 passiert ist. Also vielleicht sagen wir es auch nochmal kurz dazu. Pro forma, aber eigentlich sollte es nicht nötig sein, denn natürlich spoilern wir hier hemmungslos und reden über alles, was in Episode 1 und 2 passiert ist. Das heißt, das nur als Hinweis, falls tatsächlich jetzt jemand noch überrascht sein sollte, dass wir das nicht extra dazu sagen. Aber in diesen Telltale-Folgen geht es natürlich darum, immer wie wir uns entschieden haben und wie die Handlung weitergeht. Und Folge 1 endete damit, dass der Riddler besiegt wurde und sogar gestorben ist. Lucius Fox ist tot und es tritt eine Verbrechergruppe namens The Pact auf den Schirm, wo man noch nicht so genau weiß, wer das eigentlich ist und was die im Schilde führt und was sie eigentlich erreichen will. Und es gibt eine mysteriöse, ja, so eine Art FBI-Gruppe, die nennt sich The Agency und die Agency-Chefin namens Waller, die, und somit endete die erste Episode, weiß, dass Batman Bruce Wayne ist und das ist ja immer so ein großer Aufreger, zumindest für uns. Toni hat das ja relativ emotionslos zur Kenntnis genommen, aber normalerweise ist das im Batman-Universum immer ein großer Aufreger, wenn jemand rausfindet, dass Batman Bruce Wayne ist. Und so endete die erste Episode und ja, Toni, die Episode 2 fängt da diesmal komplett nahtlos an, also mehr oder weniger sogar noch in der gleichen Szene auf diesem zerstörten Tanker mittlerweile, ne?
Ja, genau, da wo der Riddler abgekratzt ist in der letzten Episode, haben wir ja mit Waller, waren wir als Batman? Ja, Batman und Waller haben da dieses Gespräch geführt und eigentlich geht's direkt in dem Gespräch weiter. Und sie droht dann noch so ein bisschen so, hier, spiel nach meiner Pfeife und dann, boom, Explosion am Stadtrand.
Genau.
Ja, am Stadtrand, im Stadtzentrum ist es ja eigentlich so.
Wir sind am Stadtrand gewesen.
Genau,
ja.
Wir sind nämlich auf einem Schiff vor Gotham und die Explosion tritt direkt im Hochhaus ein.
Und Batman schwingt sich dann auch direkt hoch und sagt, ich kümmere mich drum, ich gehe da mal rüber und guck, was da los ist, während Gordon und Waller gleichzeitig auch ihre Leute irgendwie losschicken und natürlich auch mal diese Machtspielchen dann loslegen, wer ist jetzt für was zuständig. Waller hat mich übrigens nicht bedroht, weil ich bin ja voll auf ihrer Seite. Also ich bin ja, glaube ich, der einzige Spieler, der sich gegen Gordon stellt. Mache ich natürlich nur für den Podcast, aber es macht mir eine Riesenfreude, Gordon so dauernd gegen den Karren zu fahren und an das Gute im Waller, in der Amanda Waller zu glauben, weil ich ja, wie Toni auch, so spiele, dass ich eben nicht weiß, was für Charaktere das sind, weil natürlich, wir haben es in der letzten Episode auch schon gesagt, wer Batman ein bisschen kennt, der weiß, wer Amanda Waller ist, natürlich wissen wir auch, dass John Doe irgendwann der Joker wird, aber diese Charaktere sind ja hier noch nicht definiert, wie wir auch jetzt gleich noch erfahren werden, wenn man ein paar andere alte Bekannte trifft, sind es ja durchaus neue Interpretationen dieser berühmten Figuren und deswegen, wer weiß, vielleicht ist Amanda Waller in diesem Universum ja die beste rechte Hand von Batman. Ich glaube noch daran. Auf jeden Fall bin ich dann darüber und da gibt es dann so eine typische Szene, wo man in diesem, was war das, ein Waffenlager oder was war das, wo man da hin ist?
So ein Materiallager von dem Polizeidepartement.
Genau. Da gibt's dann die klassische, Batman schleicht ein bisschen um Ecken, erledigt ein paar Typen, hat man halt so die Wahl, ob man den jetzt von oben angreift, ob man mit dem Batarang ihn entwaffnet oder ihn irgendwie gleich K.O. schlägt, rettet dann so einen kleinen Arbeiter, der dort als Geisel quasi da ist und trifft dann auf den ersten großen neuen Gegenspieler, nämlich auf Bane, ein großer, muskelbepackter Wrestler, so mit dem mexikanischen Lucha Libre Kostüm. Eigentlich ein recht typischer Bane, Tony, oder? Also groß, ja, stark, mächtig und auch mit dem Venom. Das ist dieses Gift, was die Stärke nochmal um ein, was weiß ich, tausendfaches multipliziert, was dann auch dafür sorgt, dass Batman ordentlich eins auf die Mütze bekommt. Aber dieser Bane hat mich jetzt im Vergleich zu den anderen Charakteren nicht sehr überrascht, weil der ist eigentlich so, wie man ihn sich vorstellt.
Ja, fand ich auch. Bane war sehr klassisch. Der hatte halt, wie alle in der Serie, so ein paar Eigenheiten, gerade dieses Wrestler-Ding.
Der Schnurrbart!
Das haben sie mehr ausgebaut, aber so allein vom optischen und auch vom Charakteraufbau spiegeln sich da Batman, alle Batman-Universen irgendwie wieder.
Ja. Und sorgt wahrscheinlich auch, da kann man, glaube ich, nicht viel anderes machen. Man wird diesen Kampf verlieren. Man kann ein paar Schläge landen und ein bisschen anders agieren, aber im Endeffekt wird man verschüttet, unter einer Ladung Geröll verschüttet mit diesem Vorarbeiter zusammen. Ich glaube, das ist überall gleich. Die einzige Unterschied ist, ob man dann eben Gordon ruft zu Hilfe, bevor man Knockout, also bevor man ins, wie sagt man, bewusstlos wird, oder eben Waller. Und ich gehe da mal davon aus, dass man natürlich Waller ruft in dieser Situation, weil die ja deutlich besser ausgerüstet ist als der dumme Gordon.
Ja, ich habe das leider so gemacht, war aber nicht meine Absicht. Also irgendwie bin mir hundertprozentig sicher, dass ich das Richtige gedrückt habe und ich wollte auch Gordon anrufen und auf einmal ging die Waller ran. Und ja, wie das halt so ist bei Telltale, dann hat man halt seine Entscheidung getroffen und dann kann man da halt auch erstmal nicht zurück, weil man die Entscheidung ja nicht dann irgendwie revidieren kann. Ich weiß nicht, war das ein Bug oder ging das euch irgendwie auch so oder was? Beziehungsweise Manu, du wolltest sie ja eh anrufen, aber
ja.
Ich habe selbstverständlich Gordon gerufen. Schließlich ist Waller irgendwann weg und Gordon ist immer noch da. Bei mir hat es problemlos geklappt, aber ich glaube auch, das war so ein Anzeigeding. Weil ich spiele es ja am PC, du auch? Nein?
Nee, auf der PS4.
Daniel und PC, vorher packt er ein Brettspiel aus.
Ja, da kann man es ja direkt auswählen. Also an der Konsole musst du ja mit dem Stick wahrscheinlich rüber und beim PC klicke ich halt einfach auf das Bild, den ich anrufen wollte, da hatte ich keine Probleme mit. Bei mir kam dann auch Gordon, zum Glück.
Macht aber wahrscheinlich nicht so einen riesen Unterschied, oder? Ich weiß nicht, was bei dir war, Toni. Bei mir konnte ich dann mit diesem, ich nenne es jetzt mal FBI-Agent, also mit dem Agency-Agent sprechen, der da mitgefangen war bei der Riddler-Situation. Und der hat mir dann Grüße ausgerichtet von der, wie hieß sie, Valeska oder so, die das Gehör verloren hat in der ersten Episode. Und der hat mir halt dafür gedankt, dass ich in sein Leben gerettet habe, weil man hatte ja in der im Finale die Entscheidung, ob man eben dieser Partnerin das Leben rettet, beziehungsweise das Gehör rettet und dann diese Agents sterben lässt oder eben ihr Gehör opfert, um die Agents leben zu lassen. Und das war bei mir dann. Was war denn bei Gordon an der Situation dann?
Ja, der kommt auch mit, wie hieß die Polizistin aus dem ersten Teil?
Ah ja, die uns angegriffen hat, oder?
Ja, genau, die das Gift hatte, aber eigentlich eine gute ist. Die, mit der kam er und die haben sich dann, also Gordon war ganz dankbar, dass wir uns eben an ihn gewendet haben. Und später kam, glaube ich, auch noch Agency, die kamen halt danach. Und dann war das, da war die mit dem Hörsturz, bei mir hat sie ja keinen, ich habe ja leider ihre Kollegen draufgehen lassen, bei mir ist sie recht gut davon gekommen. War dann, die ist ja immer so ein bisschen flirty Batman gegenüber.
Ja. Stimmt, die war aber, ja dann bei dir da, bei mir liegt die halt im Krankenhaus, genau.
Ja, da war, also es war nicht groß anders, glaube ich. Gordon war halt glücklich.
Daniel, und dann geht's ab in die Krankenstation, oder? Egal, was man macht.
Ja, das stimmt, aber da hält er sich natürlich nicht lange auf, weil er versucht natürlich jetzt irgendwie rauszufinden, was dieses The Pact ist, was die im Schilde führen, wie der Bane damit zusammenhängt und deswegen ist diese Med Bay also diese Private im Batcave, eigentlich nur so eine ganz kurze Episode, und eigentlich wird es dann gleich wichtig, weil er will sich dann mit dem John treffen, also so wie er noch heißt zu diesem Zeitpunkt der Story, und versucht über den quasi Zugang zum The Pact zu bekommen, weil er, der hat ihn ja schon mal eingeladen und hat gesagt, ja, so nach dem Motto, ich kann dir da mal meine Freunde vorstellen. Und die Hoffnung von Batman oder von Bruce halt ist, dass er irgendwie über den John da irgendwie Zugang bekommt und dann rausfinden kann, was es mit dieser Verbrechertruppe auf sich hat. Und dann gibt's so eine Bar-Zwischensequenz, die aber eigentlich gar nicht so wichtig ist. Das Ende ist dann eher wichtig. Oder habt ihr irgendwie dieser... Was sollte dieser komische Typ, der dann Batman so ein bisschen anpöbelt, das hat sich irgendwie so wie so, ja, ich weiß nicht, das fühlte sich an wie so, ja, das ist so ein bisschen die Story zu strecken, aber ja, ist der irgendwie wichtig oder was war jetzt irgendwie nicht so eine komische?
Das war reines Füllermaterial, hatte ich so das Gefühl. Ja.
Um zu zeigen, welchen Stand denn Bruce Wayne inzwischen bei den Leuten in Gotham hat, glaube ich, so ein bisschen. Weil im ersten Teil ging es ja immer sehr um seine Reputation. Vielleicht war das so ein bisschen hier, das kleine Volk findet dich scheiße.
Ich fand es eher lustig, dass Joker in einer Kneipe so Therapiesitzungen macht mit zwei Stoffpüppchen und so einem Besoffenen sagt, was wolltest du Bruce Wayne schon immer sagen und so. Also das war halt eine nette Charakter. Also das deutet alles halt schon auf diese Joker-Verrücktheit hin, aber war eigentlich nur eine nette Situation. Aber dieses Grundthema wird da schon etabliert. Also wir hatten das in der ersten Season ja auch spaßeshalber gesagt, dieses Telltale Batman fühlt sich eher an wie Bruce Wayne, The Simulation Game. Und das zieht sich hier in dieser zweiten Episode noch stärker durch, oder Toni? Also Bruce Wayne ist schon wirklich der Hauptcharakter dieses Spiels und Batman spielt auch eine Rolle, aber es geht gerade jetzt in dieser Episode extrem um Bruce Wayne und wie Bruce sich da jetzt irgendwie reinmogelt. Es wird zwar so ein bisschen abgefadet dadurch, dass es jetzt halt so ein bisschen so eine Undercover-Story ist, Undercover-Boss, wie er sich da in diesen Pact reinschmuggelt, aber es ist schon bezeichnend, dass es halt nicht eine Batman-Geschichte ist, sondern eine Wayne-Geschichte.
Ja, stimmt. Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, aber insgesamt war es auch sehr wenig Batman in der Episode. Also ganz am Anfang und sonst, ja, das ist sehr Bruce-lastig. Aber ich finde es nicht schlecht, ich finde es gut. Das mochte ich ja am ersten auch schon so, da hatte man noch öfter die Entscheidung, wie man es spielt. Mhm. Aber gerade so Bruce-Charakterentwicklung ist was, was mir Spaß macht, weil du das halt, wenn du einen Batman-Film siehst oder einen Comic liest, eher weniger hast, zumindest nicht so krass im Zentrum.
Wie hat dir das denn gefallen, diese Idee, dass er als Bruce sich dem Pakt anschließen soll? Also die Idee, grob gesagt, ist, er soll durch John Doe, durch seine Kontakte, weil die zusammen in Arkham waren, an Bane und Harley und wer ist da noch, der Mr. Frost, den lernen wir später noch kennen. Also das ist so dieses Pakt, da soll er sich einmischen. Und normalerweise würde man ja sagen, hätte ich gedacht, der Bruce Wayne als der große Multimillionär, was will denn der mit den Villains da anfangen? Aber in diesem Universum ist Bruce ja durchaus schon öfter mal auf die schiefe Bahn. Also A, ist der Stadt ja bekannt, dass sein Vater ein Krimineller war. Und dann gab es ja eben auch in der letzten Season diese Geschichte, dass er eben halt aus aus Wayne Enterprises rausgeflogen ist und sehr viel um sein Image kämpfen musste. Also von daher kann man es diesem Bruce Wayne ja durchaus zutrauen, oder? Auch wenn man das jetzt nicht so normalerweise erwarten würde.
Ja, ich finde, sie kriegen gut die Kurve. An sich würde es mir ja auch eher widerstreben. Also mir tut's immer leid, John Doe zu hintergehen, weil er ja offensichtlich irgendwie doof und herzensgut ist. Aber so die ganze Sache an sich, also klar, Waller drängt da so ein bisschen rein. Aber auch wenn ich jetzt nicht die Direktive von ihr hätte, hier macht es, weil sonst verraten wir Batman, ist es was, es fühlt sich nicht unnatürlich an. Es passt eben ins Universum, wie du sagst. Die haben das schon in der Episode davor so aufgebaut und das sagt er, glaube ich, auch im Gespräch mit Bane oder Harley oder so im Laufe der Episode. Ja, vielleicht tritt er einfach in die Fußstapfen seines Vaters. Kriminalität liegt ihm halt im Blut. Hm. Und also ich persönlich habe das natürlich nur als Vorwand gesagt, weil ich immer herzensgut war als Batman. Aber es funktioniert. Es funktioniert erstaunlich gut, ja.
Ich finde es jetzt aber ganz krass, Manu, dass du einfach das so wegwischt und sagst, ja, ach so, ja, übrigens, so ein Harley Quinn ist ja dann der auch noch irgendwie involviert, weil die wird ja auf einmal aus dem Nichts eine sehr zentrale Person. Also sie taucht da ja.
Aber die war letztes Jahr aber schon angedeutet. Also im Cliffhanger war ja schon bekannt, dass sie kommt.
Letzte Episode.
Ja, ja.
Achso, letztes Jahr? Okay.
Nein, letzte Episode meinte ich ja.
Ja, das schon. Aber sie war halt einfach nur angedeutet. Und jetzt tritt sie auf einmal auf. Und was ich total interessant finde, sie ist diese ganze treibende Kraft hinter diesem The Pact. Und sie ist sehr manipulativ. Und es ist total interessant, weil John ist ja eigentlich eher einsam. Also, wir springen jetzt schon so ein bisschen voran. Aber man... Er ist ja auch so ein bisschen unglücklich verliebt in Harley und sie nutzt das eigentlich eher aus. Das wird relativ deutlich, dass sie eigentlich in ihm nur so einen dummen Trottel halt sieht und das natürlich dann auch irgendwie so ausnutzt, indem sie ihm da immer so Signale gibt, aber eigentlich irgendwie überhaupt nicht an ihm interessiert ist. Und er hängt dann so Bilder auf von den beiden und da sieht man, dass sie immer so irgendwie genervt ist oder irgendwie so gerade so ihn so wegschiebt und er ist immer so lächelt so nebendran und man sieht, dass das eigentlich gar keine Bilder von den zwei sind, sondern nur so Bilder, so Schnappschüsse, wo er sich irgendwie neben sie geschmuggelt hat. Und das ist, also vielleicht, Toni, vielleicht kannst du da irgendwie auch mir wieder aushelfen, aber ich kenne mich da halt einfach in der Batman-Lore nicht so gut aus. Aber das, was ich kenne, da war das eher immer andersrum. Also da war immer der Joker derjenige, der Harley so verführt hat und böse gemacht hat. Mhm. Und sie war diejenige, die den Joker angehimmelt hat und irgendwie so ein bisschen immer gehofft hat, dass sich da mit ihm was ergibt. Und das haben sie jetzt ja einfach komplett um 180 Grad gedreht, ja, meiner Meinung nach.
So geil.
Exakt. Ich find's fürchterlich, ehrlich gesagt. Ich finde, die können viel mit den Charakteren machen, auch mit dem Pinguin und so, die machen das gut. Aber das, ich finde, ist schrecklich. Ich finde, es passt überhaupt nicht. Also, dann nehmt doch bitte einen anderen Charakter. Wie sie Harley, also Harley vom Art-Design her und so schön und gut, aber um mal jetzt in der Reihenfolge der Story weiterzugehen, nachdem wir in der Bar eben mit dem Joker Bruderschaft getrunken haben oder nicht.
Pinky Swear, genau.
Ja, genau. Aber das haben 98% der Spieler gemacht. Ich gehe davon aus, ihr auch.
Mhm. Klar.
Ja, ich auch. Dann kommt man ja eben raus und er klaut so ein Auto und will uns zu The Pact fahren und sagt, er muss eben noch auf, wir müssen noch kurz auf irgendwen warten. Und dann, bam, erster Auftritt von Harley. Und dass sie selbstbewusst ist, gerade gegenüber Bruce, ist ja noch okay. Aber dann schickt sie den Joker einen Slushy holen. Und der Joker steht einfach auf und holt Harley Quinn ein Slushy, damit die Erwachsenen miteinander reden können. Und das war so der Punkt, okay, irgendwas in dem Batman-Universum haben die Jungs von Telltale furchtbar durcheinander gebracht, weil das funktioniert einfach nicht.
Ich bin da ganz, ganz anderer Meinung.
Ich finde, es ist fürchterlich.
Ich
find's super. Aber ich habe die Hoffnung.
Ich find's großartig, weil die Rollen sind ja trotzdem die Charaktere. Also sie haben halt Harley Quinn zum Joker gemacht. Also sie ist das Mastermind momentan von The Pact. Sie ist die diabolische, die diese Clowns-Atmosphäre ja schon hat. Die Drahtzieherin, die Manipulative. Sie nutzt ja John Doe nur. Und er ist halt noch nicht der Joker. Vielleicht dreht sich das ja noch, aber ich find's eine mutige Entscheidung, so krass mit diesen Tropes der Figuren zu brechen. Und zu sagen, nein, Harley ist diesmal die bestimmende Rolle und die bestimmende Person und Joker himmelt sie an. Wir drehen einfach mal diese Gender-Klischees um und lassen sie den Joker manipulativ missbrauchen, weil das ja sonst immer andersrum ist. Und deswegen finde ich auch Harley Quinn oft nicht so gut, wie sie eigentlich sein könnte, auch in den Filmen, weil sie immer so nur existiert, um den Joker anzuhimmeln. Und ich finde, der Charakter kann viel mehr, weil sie halt eben auch mit diesem Hammer, mit diesem Vorschlaghammer, das kriegt Telltale ja auch super hin, was für eine brutal böse Rolle sie da eigentlich hat. Und sie ist auch Spaß, diese sadistische Freude daran hat, die Leute zu manipulieren und einfach eins überzubraten mit diesem Vorschlaghammer. Das finde ich verdammt mutig, das mit diesem Charakter zu machen. Und mir hat es total gut gefallen.
Also ich finde, das kommt halt auch immer aufs Franchise an. Jetzt in Injustice 2 zum Beispiel ist Harley auch super selbstbestimmt, super aggressiv und dann leitet dann auch so einen kleinen Untertrupp an. Das funktioniert gut und trotzdem ist sie halt noch Harley. Und ja, ich mag einfach nicht, wie sie um 180 Grad komplett die Rollen getauscht haben. Und das ist, wie du sagst, dass Harley halt sonst immer nur so das Anhängsel ist und schwach und jetzt eine starke Frau. Ich finde, das hätte man auch anders lesen können. In Injustice ist sie ja auch nicht so zum Beispiel. Da ist sie trotzdem verrückt nach dem Joker, aber den dann genau in dieses Klischee zu drängen, das macht's auch nicht besser, finde ich. Wenn er jetzt exakt die gleiche Rolle hat wie sie, dann hat es trotzdem das gleiche Machtverhältnis und es macht so rum einfach weniger Spaß, finde ich.
Aber es kann sich ja noch ändern. Also der Joker ist ja noch im Entstehen begriffen und vielleicht wird er ja dann der Joker und weil er dann so durchdreht und dann kann es ja sein, dass diese Anhimmelei sich auf einmal in die andere Richtung ändert, dass das ist jetzt Spekulation, aber in späteren Episoden dann auf einmal der Joker sagt so nach dem Motto, ja, als ich noch der John Doe war, da hast du dich nicht für mich interessiert und jetzt auf einmal schon, aber jetzt bin ich halt nicht mehr interessiert oder sowas. Also ich finde, da gibt's echt interessante Möglichkeiten und Weichen, wie das dann noch weitergehen kann.
Mein Ziel ist ja, als Bruce Wayne Harley Quinn dem Joker auszuspannen.
Also ich hoffe auch drauf, dass sich das
also sie flirtet schon wirklich viel mit Bruce. Also man kann ja da schon sehr flirty reagieren. Ich habe das immer ein bisschen zurückgehalten wegen John.
Weil ja, aber der echt allergisch ist ja immer reagiert. So flirty.
Ja, ja, klar.
Also. Ja, aber ich fand das auch, der arme John. Aber ich glaube auch, also meine Vermutung ist, das ist sehr weit hergeholt, aber es tut mir immer so weh, wenn wir so dicke mit John sind und dann irgendwann wird der Punkt kommen und wir werden mit ihm brechen. Und ja, ich glaube, er ist so herzensgut. Also er nimmt es ja wirklich ernst mit der Freundschaft zwischen Bruce und ihm. Und ich glaube, das wird ihn brechen. Und wenn ihn das bricht, dann wird er vollends zum Joker. Und
also das ist, glaube ich, das verschreien sie, glaube ich, schon seit der ersten Episode. Das, ja, da bin ich ganz bei dir. Also Bruce Wayne wird schon daran sein, dass der Joker überhaupt existiert.
Ja. Das regt mich jetzt schon auf. Ich würde es gern verhindern, wie ich Harvey als Two-Face verhindern wollte, weil das ist halt meine Art. Aber ich glaube auch dann eben, wie du vorher gesagt hast, dass wenn er dann selbstbestimmt ist, hat Hardy das. Jetzt steht sie ja auch auf Bruce, weil Bruce ein Kerl ist, der auch mal sagt, was er denkt. Und dann können sie es drehen. Ich vermute auch, dass es so ablaufen wird. Aber im Augenblick bin ich noch nicht ganz 100%ig zufrieden mit der Situation.
Womit ich tatsächlich nicht so zufrieden bin, ist der Auftritt von Mr. Freeze. Der ist nämlich jetzt ja auch dabei, wie du gesagt hast, Manu, als Mitglied von The Pact. Und der war irgendwie so, ja, der ist halt mit dabei, damit man halt noch einen Bösewicht, einen ikonischen Bösewicht aus dem Batman-Universum auf die Packung schreiben kann. Aber irgendwie hat er jetzt irgendwie nichts Relevantes für die Handlung beigetragen, war jetzt auch nicht irgendwie als Charakter da irgendwie groß im Zentrum, sondern es war halt einfach nur so, ja, das ist halt noch einer, den wir da irgendwie dabei haben. Also vielleicht wird er später nochmal wichtig, aber in dieser Episode, in dieser zweiten, fand ich ihn jetzt tatsächlich als Charakter relativ überflüssig und irgendwie es hätte nichts gefehlt, wenn er nicht dabei gewesen wäre.
Ich glaube, das Ende von dieser Episode, da kommen wir ja später zu, deutet an, warum er dabei ist, aber kommen wir nachher dazu. Ich glaube, dass der in der nächsten Episode eine wichtige Rolle spielt, den hätte man aber aus dieser auch komplett rauslassen können. Lass uns nochmal kurz von der Geschichte weitergehen, weil Jennifer spielt nochmal eine Rolle. Also die Tochter von Lucius treffen wir dann im Büro von Wayne. Als dann Harley Quinn ihren Slushie hat, fahren wir nämlich los. Wayne weiß nicht so genau, was los ist. Und dann stehen wir auf einmal vor seinem Büro und Harley und John sagen, lass uns mal da reingehen. Als Beweis, dass du jetzt irgendwie uns zugehörst, brauchen wir dieses Device. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. So ein spezielles Gerät.
Was irgendwie so,
ja, was irgend so Zeug hacken kann halt quasi. Also ein ganz tolles Gadget von Lucius. Wobei ich mir nicht genau weiß, warum sie wissen, dass er das hat. Habt ihr das verstanden?
Weil es halt Wayne Enterprises ist und die haben immer das ganze geilste, neueste.
Ja, Technik. Aber das war schon irgendwie so ein bekannter Name, als wäre das schon ein marktreifes Produkt.
Ich glaube, es ist ein Wayne-lizenziertes Produkt. Es ist einfach existent.
Also es war halt so typisch wie bei Star Trek so ein, wir brauchen halt dieses Device, um irgendwas zu knacken. Also gehen sie da rein, Harley erschlägt dann erstmal die Wache, dann geht man hoch und dann gibt's eine sehr interessante Szene, dass man im Aufzug auf diese Vorstandschefin da trifft. Und das war wirklich skurril, weil die Menschen in diesem Universum sehen ja noch relativ normal aus und die Bösewichte sehen halt aus, wie Bösewichte in Batman-Universen aussehen, wie halt so Kostüm, Karnevals-Outfit, Harley mit ihrem Dekolleté, mit ihrem engen Clowns-Outfit, mit der sehr markanten Schminke im Gesicht und so weiter und dann ihren Vorschlaghammer, von dem das Blut noch tropft und Bruce Wayne fällt nichts Besseres ein, also mir ist nichts Besseres einzufallen, als der Vorstandschefin zu sagen, das sind meine neuen Modeberater.
Habe ich auch gesagt.
Ich habe so laut gelacht, es hat sie mir natürlich nicht geglaubt, vor allem nicht, als sie dann auch noch körperlich bedroht wird von Harley. Aber ich habe zumindest das Schlimmste verhindert, dass da jetzt nicht weiter Tode existieren. Aber das war schon sehr skurril. Das wird uns, glaube ich, noch ganz schön backfiren.
War aber eine coole Szene. Ich hätte, glaube ich, als Regisseur dann noch mehr Comic Relief draus gemacht und hätte dann halt so, wie die da zusammenstehen und dann kommt so Fahrstuhlmusik und sie fahren halt nach oben und man merkt halt, dass diese Vorstands- oder im Aufsichtsrat sitzt die, glaube ich, ist gar nicht die Vorstandschefin, weil das ist ja Bruce selber, aber sie ist halt Aufsichtsratsmitglied und deswegen halt auch irgendwie wichtig und die guckt etwas irritiert und hast halt diese zwei skurrilen Figuren mit Harley und dem John da im Hintergrund stehen und da hätte man einfach diese typische lustige Aufzugsszene draus machen können,
wie die halt wie keiner was sagt und alle nur peinlich berührt sind, genau.
Genau, deswegen fand ich das so ein bisschen blöd, dass Harley da auch in dem Moment ihn bedroht und ich fand so ein bisschen... aber sie bedroht ja dadurch auch indirekt dann natürlich Bruce so ein bisschen und macht da auch Druck auf ihn und so. Und ich fand es auch total blöd, dass sie da diesen Typen am Empfang dann irgendwie gleich da umhaut. Und das war alles so ein bisschen so, hey, lass das doch, der Typ, also Bruce hat ja in dem Fall ein Interesse daran, dich da reinzuführen. Und es ist doch völlig unnötig, dass du jetzt da nochmal weiter irgendwie das alles gefährdest. Also gut, vielleicht war das einfach Provokation. Sie wollte es halt auf die Spitze treiben, so nach dem Motto, ich schaue jetzt mal, wie weit kann ich gehen und was macht der Bruce noch mit? Also wie viel Macht habe ich über ihn aktuell? Und was ist noch möglich an Gewalt und was toleriert er noch so? Das mag vielleicht sein, aber ich fand es in dem Fall einfach ein bisschen blöd, dass sie das da so auf die Spitze treibt. Und Manu, die Szene, die du dann mit der Tochter von Lucius ansprechen wolltest, mir ist es da nämlich gelungen, dann in diesem Safe das Verhältnis zu ihr wieder zu kitten. Und das fand ich sehr cool.
Ja, also man trifft Jennifer, nachdem man da so typisch... Tiffany? Ja. Man trifft Tiffany in dem Waffenarsenal. Man muss erst so ein paar Fingerabdrücke suchen, so typisch Telltale. Ne, brauchen wir nicht groß drüber reden. Dann öffnet man diesen Raum und holt dieses Device und dort steht dann Tiffany und stellt dich zur Rede. Und ich hatte ja ein sehr schlechtes Verhältnis mit ihr von der Hochzeit, weil ich da wohl zu ehrlich war und konnte das auch einigermaßen... glaube ich, wieder gerade biegen. Ich weiß nicht, was du gesagt hast, Daniel, aber ich habe ihr verraten, dass ihr Vater eben für Batman gearbeitet hat. Und das hat sie zumindest erstmal wieder kurz beruhigt. Das hast du wahrscheinlich auch gemacht, gell?
Ja, die war ja dann richtig so, ja, jetzt macht das alles Sinn. Und dann hat er ja doch irgendwie für das Gute was gemacht. Und dann waren die ganzen Überstunden und die Zeit, die er eben nicht mit seiner Familie verbracht hat, tatsächlich ja doch für was gut. Und das hat dann tatsächlich dafür gesorgt, dass sie dann auf einmal gar nicht mehr so böse war, sondern halt erkannt hat, dass ihr Vater dann doch irgendwie was Gutes gemacht hat. Und diese Technologie halt nicht nur dazu gedient hat, irgendwie Bruce Wayne privat reicher zu machen, sondern halt er dann trotzdem irgendwie dann auch für den Batman da für die gute Sache gekämpft hat. Und das fand ich eigentlich ganz cool, dass das Spiel mir da die Möglichkeit bietet, eben dieses Verhältnis so zu kitten mit ihr, ohne dass man jetzt alles verraten muss, sondern dass man ihr einfach so was hinwirft und sie dann da tatsächlich auch wieder zufrieden ist mit der Antwort.
Und, wobei jetzt eins und eins zusammenzuzählen, dass Wayne wohl Batman ist, ist jetzt auch nicht mehr so schwer. Also das kriegt sie auch hin und das wird auch von Alfred am Ende angedeutet, dass er sagt, es ist eine Gefahr, sie weiß es, wenn sie jetzt ein bisschen weiter denkt, kommt sie da dahinter, wir müssen da jetzt schnell handeln. Also ich hätte jetzt auch an Bruce Stelle sie schon längst irgendwie in die Männer geholt und gesagt, hier, Arbeit für mich, ja, hier ist mein Geheimnis, komm auf meine Seite. Also das zögert er zu lange raus, finde ich, weil dadurch wird sie halt eher eine Gefahr. Auf jeden Fall läuft an der Stelle dann der Joker rein, oder John Doe, Entschuldigung, und sieht sie. Und dann gibt's mehrere Wege, was da passieren kann. Also es kann passieren, dass das eskaliert, sie auf John Doe schießt und dann kommt Harley rein. Ich konnte da allerdings die Stelle nicht richtig spielen, weil ich hatte einen mega Bug an der Stelle.
Krass,
also genau an der Szene stand Bruce einfach still da. Tiffany ist dauernd als Figur durch mich durchgelaufen und dann stand die Szene quasi still, aber die Audio ist weitergelaufen und ich konnte noch Antworten auswählen, aber ich musste 2-3 Minuten auf diese starren, erstarrten Bruce gucken, bis dann die Szene vorbei war und die nächste geladen wurde. Ich habe es dann auch nochmal abgebrochen, nochmal neu geladen, war aber immer wieder da, der Bug.
Okay, dann ist das ein bekannter Bug oder ein reproduzierbarer, aber ich hatte genau den gleichen. Bruce war einfach als Figur in so einer T-Position da gestanden und die anderen Figuren sind durch ihn durchgelaufen, haben überhaupt nicht mit ihm reagiert, haben dann teilweise mit dem leeren Raum geredet. Dann gab es so ganz komische Zwischensequenzen, wo ich immer die Strümpfe von Harley gesehen habe, weil da irgendwie überhaupt was nicht funktioniert hat. Also da hat die Kameraeinstellung dann überhaupt nicht mehr funktioniert. Dann habe ich mir gedacht, warum zeigen sie mir denn die ganze Zeit immer die Strümpfe von Harley? Warum soll ich denn die jetzt da irgendwie sehen? Und bis ich dann gecheckt habe, okay, diese ganze Szene ist gerade total kaputt. Ja. Und ich habe dann einfach mal weiterlaufen lassen, weil der Ton lief ja weiter. Das heißt, ich konnte mir ungefähr zusammenreimen, was da passiert. Mhm. Hast du das auch gehabt am PC, Toni?
Nee, überhaupt keine Probleme. Also bei mir ist auch nichts eskaliert. Der kam rein und ich habe die Situation relativ beruhigt. Das ist ja auch auf der Beerdigung bei mir noch nicht so schlimm gewesen. Insofern hat John dann gesagt, hi, erinnerst du mich von der Beerdigung? Und ich meine, ja, ist jetzt alles wieder gut. Und es war relativ ruhig, niemand ist ausgerastet. Und es, also vom Video lief es ganz normal durch und dann wieder raus. Und
geil, oder? Da haben sie das kaputt gepatcht. Du hast ja einen Monat vor uns gespielt, da lief es und jetzt im Nachhinein lief es nicht mehr. Ja, aber die haben das doch gepatcht. Da gab es doch dieses Bild von dem echten Opfer. Wahrscheinlich haben sie durch den Patch diesen Fehler wieder reingekriegt, weil sie mussten so ein lizenziertes Bild, wo sie keine echte Lizenz hatten, von dem echten Mordopfer. Ich weiß gar nicht, an welcher Stelle das war. Die Szene gab es bei mir gar nicht.
Doch, das hättest du auf dem Wayne-Computer anschauen können.
Ah, okay, da war das. Ja, dann haben sie das dadurch was kaputt war da? Gepatcht wohl.
Habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
Ja, da war ein Megaskandal.
Vielleicht war es schon rausgepatcht.
Da hat auf dem Computer, Toni, oder? Gab es ein Foto von einem Opfer, von einem der Agency-Leute?
Ja. Ich glaube, es war in der Harley-Akte. In irgendeiner Akte war, das war eben ein Fallbericht von einem der Kriminellen, was da passiert ist. Und da haben sie das Bild von einer echten Leiche, einem echten Mordopfer quasi.
Da gab es doch neulich eine Schießerei in einer Botschaft, wo jemand so Leute erschossen hat, die dann, also so Security Guards und solche Leute auch erschossen hat. Und dann lag da halt jemand im Anzug und die sahen so aus wie diese Agency-Leute. Und dann hat jemand von Telltale wohl dieses Bild als Referenzbild aus dem Internet geladen, um dieses Modell quasi so nachzubauen, um zu wissen, wie sowas denn aussieht. Und hat aber dann wohl vergessen, dieses Bild rauszunehmen. Das heißt, da war das echte Foto von dieser Leiche drin. Von dem Fotografen. Und das war natürlich nicht lizenziert und dann gab es ein Aufregung, weil es natürlich da einfach auch nichts verloren hat. Ein echtes Foto von einer Leiche in einem Telltale-Spiel. Und dann haben sie das schnell rausgepatcht wieder und durch Grafik eben ersetzt.
Aha. Okay, das habe ich auch nicht mitbekommen. Aber andererseits, da tauscht man auch dann einfach das Bild aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das den Bug ausgelöst hat, sondern dass das wahrscheinlich...
Aber witzigerweise hatten wir den ja, nachdem wir...
Manu, du hast PC gespielt, ne?
Ja, genau. Ja.
Stimmt, sonst hätte ich jetzt gerade gesagt, ja gut, es war halt ein Konsolenfehler und deswegen hatte Toni den nicht, aber na gut. Ja. Wir springen jetzt gerade zwischen den Szenen so ein bisschen hin und her, aber ich glaube wirklich interessant, um das nochmal zu Ende zu führen, also man holt dann halt dieses Device raus, dann Harley bekommt dann auch so eine EMP-Bombe, halt alles so Wayne-Technologie und wirklich interessant wird's dann erst, wenn man in dem Geheimversteck ist, da kann man dann mit den Leuten nochmal reden und so, das ist aber alles jetzt nicht so wichtig, wichtig wird's im Gespräch mit Bane, weil dort kann man nämlich etwas sehr Wichtiges tun, was glaube ich für die folgende Episode große Relevanz hat. Toni, was kann man tun und was hast du gemacht?
Ihm ein Bier gereicht? Ich weiß gerade nicht, worauf ich
Das war sicherlich auch wichtig, aber du bekommst doch so eine Art Gegenmittel gegen seine Aufputsch-Droge. Und du kannst ihm dieses Antidote an den Gürtel hängen in dem Moment, wo er dir dann so ein Gewicht irgendwie über, also das ist halt so eine Hantelbank. Mhm. Und da legt dich Bane halt so, wirft dich da so drauf und hält die Hantel oder ja doch Hantel sagt man da, oder?
Das war ein Gewicht,
hält das quasi so über deinen Hals und du weißt, okay, wenn er jetzt loslassen würde, dann würde ich da wahrscheinlich dran ersticken und das macht er, um dich einzuschüchtern und du kannst aber diese Möglichkeit nutzen, um dann eine Giftkartusche mehr oder weniger an seinen Gürtel zu stecken, dass wenn er das nächste Mal sich sein Kraftmittel spritzen will, er sich dann fälschlicherweise oder unbewusst, ist vielleicht das bessere Wort, dann diese Antidroge da spritzt und das habe ich gemacht und das fand ich einen wichtigen Aspekt für die folgende Episode.
Wo hast du das Antigift her?
Ich glaube, von dem Roller.
Ich glaube nicht, dass ich das hatte. Ich weiß es nicht.
Es gab davor eine Szene, wo Gordon und Waller beim Bat-Signal stehen und auf dich warten. Ja. Ja. Und dort, je nachdem, was man halt dort spricht, kriegt man vielleicht das Gegengift oder nicht. Also bei mir ist Gordon gegangen natürlich, weil ich gesagt habe, hau ab, du Penner. Ich will mit Waller reden. Und dann hat sie mir eben gesagt, ja, stell dich drauf ein, dass du eben jetzt auch ein bisschen shady agieren musst, aber for the greater good. Also ich drücke ein Auge zu. Achte nicht so genau drauf, was du da machst, solange wir am Endeffekt alle kriegen, gib mir Bescheid, wenn alle an einer Stelle sind, dann kommen wir und schnappen und machen alle dingfest und du musst halt als Bruce jetzt irgendwie hier mal in den sauren Apfel beißen und hier ist noch ein kleines Hilfsmittel, hier ist dieses Gegengift.
Also ich habe gesagt, jetzt benehmt euch beide nicht mal wie Kinder und kriegt euch ein. Gordon ist dann auch gegangen und den ganzen Kram. Waller ist mir, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich dieses Antigift gekriegt habe, ehrlich gesagt. Weil bei mir das war das Gespräch.
Du.
Ja. Ja, vielleicht ist es passiert, aber ich habe auch keine Erinnerung. Ich kann mich auch noch an die Hantel erinnern und alles, aber wahrscheinlich.
Ja, das ist ja interessant.
Also entweder ist es nicht passiert,
dass bei den Händen raus ausgegangen ist, dann.
Ja, das werden wir wahrscheinlich dann am Ende sehen, aber ich habe keine Erinnerung dran.
Aber den Kampf, wo dann Bane von dir einfordert, dass du die Loyalität zu The Pact beweist und dadurch einen dieser, ja, das ist so eine Wache halt, der offenbar ein Verräter sein soll, aber das weiß man nicht so genau, und Bane fordert halt von dir, dass du im Kampf bis auf den Tod gegen den antrittst, und da, Toni, hat man dann die Möglichkeit halt, das quasi brutal durchzuziehen oder dann doch Gnade zu zeigen.
Ich habe ihn selbstverständlich verschont.
Ich konnte es auch nicht übers Herz bringen.
Nee, Batman tötet nicht, also tötet Bruce Wayne auch nicht.
Genau. Daniel?
Ich habe dann auch Gnade gezeigt, deswegen weiß ich jetzt nicht, was passiert wäre. Also, ob man ihn dann wirklich getötet hätte oder wie das dann ausgegangen wäre, die Szene. Aber bei mir ist es halt so, dass ich so aushole und dann aber doch diese Brechstange, was ich da habe. Oder wie sagst du, Manu, mal Bolzen, sagst du doch immer zu.
Ich weiß nicht, von was du redest.
Schraubschlüssel. Den lässt er dann einfach so fallen und dann wird er einfach rausgebracht. Und Bane ist
was
halt.
Was mich
halt
an so der Stelle interessieren würde, habt ihr es geschafft, alle Stimmen zu kriegen? Also
nein.
Man soll ja so adventure-mäßig dann alle überzeugen. Harley, John Doe, der Frosty Man und Bane haben jeweils eine Stimme. Und bei mir war Frost und Bane haben Nein gesagt. Die habe ich nicht überzeugt. Ich vermute mal, dass man Bane auch nicht wirklich überzeugen kann. Selbst wenn man die Wache tötet, glaube ich, der ist zu krummelig. Und Frost, dem habe ich eigentlich gut geantwortet. Habe gesagt, ja, ich weiß. den Schneemann habe ich eigentlich gut geantwortet, indem ich gesagt habe, ich habe auch Menschen verloren. Ich weiß, was du für einen Schmerz hast. Und der hat mich aber durchschaut, dass ich ihn da versucht zu manipulieren. Der hat gesagt, nö, das ist doch alles nur, du tust doch nur so, dir glaube ich eh nicht. Also ich habe nur die zwei Stimmen von Harley und John Doe bekommen und ich bin mir nicht sicher, ob man es überhaupt mehr schaffen kann.
Doch, ich habe nämlich Mr. Freeze auch auf meine Seite bekommen. Und
ah, siehst du?
Vielleicht, weil ich Mr. Freeze gesagt habe und nicht Mr. Frozen. Oder was hast du gesagt? Mr. Frost.
Slurpee Man.
Und, genau, also Bane war auch gegen mich, vielleicht weil ich Gnade gezeigt habe, aber es hat dann trotzdem aufgrund der Abstimmung gereicht, dass die anderen halt für mich gestimmt haben und dann bin ich auch aufgenommen worden. Toni, bei dir?
Ich habe Freeze auch nicht überzeugt, aber ich habe Harley überzeugt, indem ich die Sache mit ihrem Vater aus ihren Akten rausgekramt habe. Und Joker ja sowieso. Und dann war es so 50-50 und Bane meinte ja dann nicht. Und dann meinte Harley, aber hey, niemand außer ihm kann den EMP bedienen, also ist er doch drin.
Ja, genau.
Ah, okay. Da drehen sie es dann Telltale-mäßig wieder zurecht, ne?
Ja.
Ja, genau. Und dann geht's auch los. Man weiß überhaupt nicht, was jetzt die Mission ist. Das fand ich auch ein bisschen komisch. So, na gut, sie haben jetzt aber die EMP-Granate. Die brauchen sie jetzt, aber keiner weiht dich so wirklich ein, was du jetzt da tun sollst. Was ich vorhin noch sagen wollte, ich finde es ja glaubhaft, dass sie dem Bruce Wayne zutrauen, dass er jetzt so der Kingpin of Gotham City werden will und in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Und dass der auch nützlich ist, weil er eben die Technik hat und das Geld hat. Wobei Bane ja sagt, wir haben genügend Waffen und genügend Geld, wir brauchen ihn eigentlich nicht. Das fand ich einigermaßen plausibel, aber so ein bisschen den Stilbruch fand ich, dass halt alle Bösewichte so richtig bösewichtmäßig aussehen, wie halt in den 70er Jahren Batman-Cartoons auch schon, so richtig kostümiert, ja, und mit den Schläuchen und Tattoos und Masken und Lucha Libre und blutige Vorschlaghammer, und dann kommt Bruce Wayne da rein und sieht halt aus wie Fonzie aus Happy Days, weißt du, mit seiner Lederjacke und hat irgendwie so ein paar Löcher in die Hose geschnitten, damit er eben irgendwie böse aussieht. Also das fand ich arg lächerlich. Also dieser Bruch zwischen, da kommt jetzt da so ein BWL-Student und meint, er könnte jetzt hier bei den bösen Jungs mitspielen, das hat für mich nicht funktioniert, ehrlich gesagt.
Echt? Fand ich aber, also alleine diese abgewetzte Lederjacke und diese Schiebermütze, das war halt auch so, ich gehe mal an Fasching als Verbrecher. Und also
ja.
Es hätte ja nur noch gefehlt, dass sie eben so ein Panzerknacker, so ein weiß-schwarz gestreiftes Oberteil anziehen.
Aber
das fand ich jetzt auch so ein bisschen so dieses Alfred, bitte reichen Sie mir mein Verbrecher-Outfit.
Wenigstens ein Schnurrbart wie bei Knight Rider,
das ich noch mal. Ja, so ein angeklebtes Ding. Also das fand ich eher so ein bisschen albern, dass er dann halt so verbrechermäßig mit Lederjacke und Schiebermütze und oder so, weißt du, so wie Panzerknacker, so ein Weiß, also so ein Augen, so eine Augenbinde oder sowas mit so rausgeschnittenen Löchern.
Ja, genau. Ja. Einfach seine Batman-Mütze ohne Ohren oder sowas, weißt du? Genau.
Ja, es war etwas, ja, fand ich auch komisch. Also, er hat halt nicht richtig reingepasst. Aber jeder weiß, wie Bruce Wayne aussieht. Also, was wollen sie denn groß mit ihm machen?
Ja, ja, klar. Aber es war krasser Stilbruch auf jeden Fall. Ja. Naja, auf jeden Fall gehen sie dann auf diese Mission. Und ich habe erst gar nicht verstanden, wo wir überhaupt hinfahren. Ihr Ziel war dann dieser Transport, wo so eine Art, also ich finde, es sah auch schon aus wie ein, wie sagt man dann, Casket?
Sarg.
Ein Sarg, genau. Also sie wollen einen Sarg bergen, entdeckt man dann. Sie halten dann vor so einem Juweliergeschäft. Das hat mich irgendwie erstmal irritiert. Ich dachte, Harley will neuen Schmuck irgendwie. Hab dann überhaupt nicht verstanden. Und dann überfallen sie aber eben diesen Transport mit diesem Sarg. Und dann geht die Action-Ballerei los und die EPM-Granate ist deswegen nützlich, weil diese Polizisten ja alle diese, oder diese Agency-Leute, waren es die Agency-Leute? Ja, gell? Das waren die Agency-Leute. Haben ja alle ihre Waffen mit so einem, ja, mit Siri-Anbindung oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also die waren auf jeden Fall alle online angebunden und schießen halt nur, wenn auch dieser Fingerabdruck sozusagen von den Agenten drauf ist. Und dadurch, dass sie diese Bombe gezündet haben, waren die alle deaktiviert, weil natürlich dann auch der Fingerscan nicht mehr ist. Solche biometrischen Scan-Waffen gibt's ja. Ist ja auch eine Überlegung, dass man dann eben nicht Waffen eines Cops nehmen kann und damit schießen kann. Von daher war das schon ganz clever gemacht und dadurch hatten die Bösewichte auch sehr stark die Oberhand, weil sie halt klassische AK-47s irgendwie dabei hatten und dann diesen Casket auch bergen konnten. Und das Einzige, da kam dann der Mr. Frost ja auch zum, wie heißt der wirklich?
Freeze.
Mr. Freeze. Freeze, Entschuldigung. Der kam dann ja wirklich zum Einsatz, weil er halt diese Tür dann zerbersten konnte. Das war der einzige positive Nutzen, den er da hatte. Gell?
Aber das hätte man auch handlungstechnisch anders lösen können, indem man halt sagt, ja gut, die brechen die halt auf oder sie nehmen eine Geisel und sagen, wir erschießen den Polizisten, wenn ihr die Tür nicht von euch aus öffnet oder so. Das hätte man irgendwie anders hinbekommen. Also
und ihr dafür habt dann Gordon hätte man gerufen?
Jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ja.
Nee, ich meinte auch was anderes, warum man ihn braucht. Aber in dieser Episode war er wirklich nutzlos. Ich habe dann Waller gerufen, damit sie kommt. Und ich dachte dann auch, sie ist dann schon da, weil ich dachte, das sind halt diese Leute. Aber die waren ja eh von der Agency. Habt ihr den Gordon gerufen? Was ist denn mit den Leuten dann passiert?
Nee, der kommt automatisch bei mir auch, kam auch Waller. Also das habe ich ja vorher auf dem Dach mit ihr quasi schon abgemacht, dass sie da auf Abruf ist, weil Gordon ist ja auch trotzdem gegangen. Er ist ja nicht mehr im Dienst. Ich glaube, man kann ihn gar nicht mehr rufen. Sie hat ihn da doch schon amtsenthoben quasi an dem Punkt.
Nee.
Doch, also bei halt mir schon. Bei mir, als sie auf das Dach kommt, sagt sie, Gordon, was machst denn du hier? Du leitest das Ding nicht mehr, es ist jetzt meine Hut.
Ja gut, ihr Fall. Das ist halt wie wenn die FBI bei einer Serie kommt und der Police sagt, das ist mein Case, hau ab hier, das ist Federal.
Ich glaube mich zu erinnern, sie hat gesagt, er ist nicht mehr gerade Chef.
Also ich habe das auch so verstanden, dass sie den Fall an sich nimmt und sagt, das ist jetzt eine Nummer zu groß für das Gotham Police Department. Aber ich kann da nämlich auch in der Rolle von Batman noch sagen, so, ja, aber der Gordon ist hier der Police Commissioner und deswegen darf der schon hier machen, was er will und so. Und jetzt halt du dich da mal raus, du Federal Schnepfe, so ungefähr. Also da kann man schon noch ihm auch irgendwie den Rücken stärken. Und die Tatsache, dass er trotzdem dann rumläuft, auch noch seine Badge und seine Waffe hat und so, spricht schon dafür, dass er noch halt quasi da Chef der Polizei ist, aber halt natürlich den Fall als solchen dann nicht mehr betreut. So habe ich das tatsächlich dann.
So habe ich es auch verstanden. Ja, so ist es bei mir auch. Also ich habe auch versucht zu sagen, bring Gordon doch wieder mit in den Loop. Also informier ihn wieder, was wir vorhaben. Und dann sagt sie auch, nö, mein Case, es geht Gordon überhaupt nichts an, der soll sich um seine Stadt kümmern. Aber das ist eine Nummer zu groß für ihn. Ja, auf jeden Fall sterben da relativ viele Leute. Man kann als Bruce in diesem Kampf noch ein bisschen versuchen, also habe ich zumindest gemacht, ein paar Leute so vorher K.O. zu schlagen, bevor sie erschossen werden. So, das macht man dann natürlich auch, habt ihr wahrscheinlich auch gemacht. Klar. Und schlussendlich bergen sie dann diesen Sarg, man weiß nicht, was drin ist. Alle gehen zurück zum Auto, aber Bane und Tony, da kommt eben diese Stelle zum Tragen. Man entscheidet sich ja an der Stelle kurz, ob man Bane unterstützt beim Kampf oder Harley. Ich bin zu Harley gegangen, rette dann irgendwie noch zwei, drei Leute vor ihrem Vorschlaghammer. Alle rennen zum Auto und Bane bleibt zurück und haut sich dieses Gift, dieses Venom nochmal rein. Und da wir das Gift vorher ausgetauscht haben, man kann übrigens auch sagen, dass man sich nicht traut, man kann es auch nicht machen als Bruce an der Stelle. Aber bei uns hat er dann eben nicht diese Superkraft bekommen. Wir sind mit dem Auto alle weggefahren und bis jetzt ist unklar, was mit Bane passiert. Ob er trotzdem stark genug ist, diese restlichen Leute alleine fertig zu machen. Ich gehe mal davon aus. Aber das Venom hat er nicht gespritzt und er hat uns sofort im Verdacht. Also er hat dann, glaube ich, noch so hinterher gerufen, Bruce oder Wayne oder irgendwie sowas. Also das wird sich noch ganz schön rächen, glaube ich. Was war denn da bei dir?
Ja, spannend auf jeden Fall, weil es war komplett anders. Also jetzt, wo du es sagst, ich glaube nicht, dass ich da ihm Gift drangehängt habe, weil sonst hätte ich in der Situation anders reagiert. Das war eben Harley oder Bane und es war so, okay, wer richtet den meisten Schaden an und dann bin ich Bane hinterher, um ihn noch aufzuhalten, weil ich eben dachte, ja, er ist die größere Gefahr für die Leute, die da noch sind und halte ihm auch tatsächlich davon ab, noch einen umzubringen. Einem anderen zermatscht er, glaube ich, den Kopf und dann kommt er mit mir zurück zum Wagen, während Harley vorne noch kämpft und dann ist halt so Rückzugszeit und Harley ist dann umzingelt und schafft es nicht mehr zurück und ich fahre dann mit Bane zurück, während Harley verhaftet wird.
Witzig.
Ja. Ach guck, ja, bei uns, du hast recht, Manu, es wird nicht so ganz erklärt, die Klappe von diesem, ja, das ist so ein Truppentransporter, so ein gepanzerter Jeep ist das mehr oder weniger, die schließt sich dann so langsam und dann siehst du nur, wie Bane halt von den Polizisten umringt wird, aber es ist dann nicht ganz klar, es wird nicht aufgeklärt, wird er da festgenommen, wehrt er sich noch, was passiert da und das ist dann ganz interessant, weil da splitten sich dann tatsächlich unsere Storylines wieder, also Manu und meine versus Tonys Storyline, weil bei uns ist es dann halt so, dass wir mit Harley zurückfahren. Und da wird noch diskutiert, ja, hätte man den zurücklassen sollen oder nicht und so, aber Bane ist jetzt erstmal out of the picture so ungefähr, weil er entweder dort festgenommen wurde oder zumindest erstmal aus der Gruppe raus ist, weil er es vielleicht von dort noch schafft zu fliehen.
Und ich bin mir relativ sicher, dass es einen Unterschied macht, ob man, wenn er das Gift bekommt von dir, das Gegengift, dann wird er wahrscheinlich gefangen genommen, wie Harley jetzt auch gefangen genommen ist. Und wenn er das Gift, wenn du es nicht austauscht, dann tötet er wahrscheinlich alle. Also ich denke mal, dass es, dann kommt er wahrscheinlich so zurück. Also ich denke mal, dass es die drei Varianten gab.
Toni? Das kann gut sein. Also bei mir ist es nämlich dann so, wir fahren zurück mit allen Leuten und der Joker rastet vollkommen aus und sagt, wir müssen sie befreien. Weil, also da, man sieht auch nicht genau, ob sie in der Sekunde gefangen genommen wird. Es ist auch so, dass sich dann eben die Laden schließen und sie steht da mit dem Polizisten und du weißt nicht, was passiert. Und als wir zurückkommen, rastet John Doe vollkommen aus und sagt, wir müssen sie retten, wir müssen sie retten. Und deswegen kommt mir Harley auch nicht so wie der Drahtzieher vor bei euch. Weil Ben meint dann, sagt so, nee, sie ist nicht wichtig genug und wir können das jetzt nicht riskieren. Und die ist halt so. Und als Bruce habe ich dann halt zu John gesagt, ja, wir retten sie. Und er meinte, ja, komm, los jetzt. Aber wir rennen natürlich nicht gleich los, weil halt dann die Schlussszene kommt. Aber ja, also ist komplett anders.
Witzig, ja.
Wird spannend demnächst.
Bin mal gespannt. Also dann lass uns doch noch drüber reden. Also bei uns war das dann so, dass ich ihr den Rücken stärke. Deswegen wirkt sie noch mehr wie die Chefin, weil ich dann sage, naja, wir haben das alles ausgemacht. Die Hauptmission ist der Cask, also der Sarg. Wir haben das geschafft. Wenn Bane nicht rechtzeitig zurückkommt, ist halt seine eigene Schuld. Und dann sagt sie, endlich versteht mich jemand. Also ich habe dann noch positive Punkte bei ihr gesammelt. Dann öffnen wir den Sarg. Und wer liegt drin? Trommelwürfel. Trommelwirbel, der gute alte Riddler. Und mir sah der in dem Moment sehr eingefroren aus. Und deswegen glaube ich, dass Mr. Freestead da doch wieder eine Rolle spielt. Oder warum, glaubt ihr, haben wir jetzt den Riddler geholt?
Warum wir den Riddler geholt haben, weiß ich auch nicht. Aber ich dachte mir, der sieht halt so aus, weil Leichen gekühlt transportiert werden, damit sie nicht so schnell schlecht werden. Also die Verbindung habe ich gar nicht gezogen. Ich bin ja immer noch der Meinung, John Doe hat den Riddler umgelegt.
Aber warum holen sie ihn dann eben?
Das wird nicht erklärt, aber tatsächlich ist es ja so, dass sie sagen, ja, wir brauchen den für irgendwas, aber das wird dann wahrscheinlich für die nächsten Folgen ein Thema, warum sie jetzt unbedingt die Leiche des Riddlers brauchen. Und dann endet es aber mit einem, ja, wahrscheinlich, Manu, wir beide werden jetzt wieder sagen, boah, was für ein Ende, was für ein Cliffhanger. Und Toni sagt, ach, das, nee, fand ich jetzt irgendwie, ist mir gar nicht aufgefallen, dass das irgendwie ein Aufreger war. Denn auf einmal taucht noch jemand auf, und zwar die Kamera zieht so ein bisschen auf und eine Stimme sagt so, ah, perfekt, hier habt ihr den Riddler und ihr habt die Leiche da rausgeholt und jetzt habe ich ja bekommen, was ich wollte, und dann zieht die Kamera weiter auf und man erkennt, das ist Selina, aka Catwoman, und das habe ich auch am Anfang so ein bisschen gemeint mit dem, aha, offenbar ist das doch wichtig, was in der ersten Staffel passiert ist, weil wahrscheinlich ist es jetzt wichtig, welche Beziehungen man zu ihr hat oder wie das irgendwie mit Catwoman noch ins Bild passt, dass die dann auf einmal wieder auftaucht, weil eigentlich war man ja bis zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass sie die Stadt verlassen hat. Ob sie jetzt im Guten oder im Schlechten sich von Bruce abgewendet hat, das, klar, ist bei jedem irgendwie ein bisschen anders, aber man ging davon aus, dass sie jetzt erstmal keine Rolle mehr spielt. Und das fand ich jetzt schon überraschend, dass sie auf einmal sie nochmal aus dem Hut ziehen, und was für ein geiles Ende.
Ganz kurz zum Einwurf, wer die Season 1 nicht gespielt hat, weil man sie ja nicht gespielt haben muss, dort spielt sie eine große Rolle und sie weiß auch, Bruce Wayne und Batman sind eins, weil sie können Sex haben oder knutschen zumindest. Sie rettet Bruce einmal als Batman und erfährt das dann auch. Also von daher ist es jetzt relevant, egal welche Beziehung man zu ihr hat, ist es noch eine Person mehr, die weiß, wer Bruce Wayne und Batman ist. Nämlich nicht nur Waller, sondern jetzt eben auch Selina. Und das dürfte, glaube ich, jetzt gerade so in diesem Pact durchaus eine große, große Gefahr darstellen für Bruce. Also da kann jetzt nicht mal mehr Tony sagen, spielt keine Rolle mehr. weil Batmans wichtigste Gegner da jetzt irgendwie halt drin stecken. Und wenn die wissen, dass sie gerade Bruce quasi sofort geiselhaft nehmen können und Batman damit ausschalten, dann wäre das schon eine große, große Gefahr.
Ja, also ich war nicht super überrascht, dass da plötzlich Catwoman ist, weil, wie ihr vielleicht im Menü gesehen habt, die nächsten Episoden haben immer so eine Schattengestalt-Teaser-Fotosache als Anzeigebild. Und da hat man die Silhouette von Catwoman schon gesehen. Also, dass sie wieder eine Rolle spielen wird, war klar. Dass sie jetzt da an der Stelle so auftritt, war auch so ein bisschen, das war ein angenehmer Cliffhanger, weil ich fand, sonst war die Episode mehr so eine durchschnittliche mittlere Telltale-Episode. Die hatte jetzt keine so richtig krassen Höhen und Wow-Effekte. Das war cool. Und jetzt, wie du das gerade gesagt hast, Manu, mit den, dass sie ja weiß, dass das relevant ist, das stimmt. Aber ich mache mir da nicht so die Sorgen, weil in jedem Universum weiß Catwoman in der Regel ja von Bruce Wayne Identität. Und die ist uns ja, also ich weiß nicht, keiner von uns war ja richtig böse zu ihr, als wir uns getrennt haben, glaube ich. Auch ich, obwohl ich nicht mit ihr geschlafen habe, hatte ja trotzdem ein gutes Verhältnis. Insofern habe ich da jetzt nicht so die Sorge, aber wo du es gerade erwähnst, stimmt, das könnte problematisch werden in anderen Spielständen.
Die Frage ist, was hat sie? Also sie ist ja immer so die, auch gewinnbringend Sachen verkauft und Informationen. Warum taucht sie in dem Moment auf? Warum ist es wichtig, dass die Riddlers Leiche holen? Kann Mr. Freeze, vielleicht haben die den irgendwie nur ins Koma gelegt, vielleicht ist Riddler gar nicht richtig tot, weil wir uns ja in Episode 1 auch schon gefragt haben, warum führen die so einen dermaßen wichtigen Charakter wie The Riddler in dieses Universum ein, etablieren ihn wirklich gut, er ist der Hauptbösewicht in der ganzen Episode und dann töten sie ihn am Ende. Also das fand ich ja schon auch überraschend und krass, weil es eigentlich ungewöhnlich ist. Und jetzt taucht seine Leiche auf und die töten Tausende, also nicht Tausende, aber töten relativ viele, gehen großes Risiko ein, um diese Leiche zu holen. Wir wissen noch nicht, warum. Wir wissen nicht, warum Mr. Freeze irgendwie dabei ist. Vielleicht kann er ihn irgendwie wiederbeleben. Vielleicht haben sie den Schock gefrostet, statt zu töten. Ich weiß es nicht. Also in so einem Batman-Universum ist ja alles möglich. Andererseits stelle ich mir auch die Frage, brauchen sie denn jetzt den Riddler überhaupt noch für die Story? Also jetzt sind so viele ikonische Charaktere da, dass man den Riddler jetzt eigentlich auch nicht mehr braucht. Es ist ja viel spannender zu sehen, wie sich jetzt John Doe zum Joker entwickelt, was mit Bane passiert, was in deinem Fall mit Harley passiert, was macht Catwoman jetzt wieder da. Also ich bin jetzt gerade so ein bisschen unsicher, wo es hingehen soll und was die Autoren eigentlich wollen. Aber ich wüsste jetzt schon wahnsinnig gerne, warum der Riddler da ist und was Catwoman jetzt hat, was wir brauchen. Also ich weiß es einfach nicht.
Ja, aber das ist ja eher was Positives, dass man jetzt irgendwie total Bock hat, rauszufinden, wie es weitergeht. Weil ich würde da schon Toni auch ein bisschen zustimmen. Ich habe über den großen Teil der Episode gedacht, naja, ist halt jetzt diese zweite Episode, da wird jetzt noch nicht so viel passieren, die plätschert so ein bisschen dahin, dass jetzt dieser Pakt irgendwie wichtig wird, das war jetzt vorherzusehen. Das war irgendwie nach diesem tollen Auftakt war das irgendwie nicht ganz so mitreißend. Und jetzt aber finde ich halt nach dem Ende haben sie es wieder total gut geschafft, halt einen Spannungsbogen hinzubekommen, dass man halt selbst, wenn man sich die Episode über so ein bisschen gedacht hat, naja, ist jetzt so eine typische Füller-Episode, so die in der Mitte drin ist. Finde ich, haben sie es dann am Ende mit dem Cliffhanger doch wieder geschafft zu sagen, dass ich dann am Ende mit offenem Mund da gesessen bin und mir gedacht habe, oh geil, jetzt will ich sofort wissen, wie es weitergeht. Und wenn es jetzt eine Serie wäre, würde ich sofort die nächste Folge schauen.
Was glaubst du denn, wie es weitergeht? Also was macht Catwoman jetzt für uns?
Ich bin da völlig blank. Also ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, es hat mich total überraschend getroffen, dass sie da auf einmal wieder auftaucht. Und ich habe sie überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, weil ich mir auch, wie gesagt, diese Bilder nicht angesehen habe, die Toni sich da angeschaut hat für die folgenden Episoden. Und was die jetzt damit machen will, weiß ich nicht. Kann man die Leiche des Riddlers irgendwie verkaufen? Naja, es ist ja, also ich bin jetzt gerade völlig blank, wie es jetzt da weitergehen könnte.
Toni, was sagt dein Comic-Fachwissen?
Deine Theorien mit, dass er eingefroren ist und so, fand ich schon nicht schlecht. Ich habe persönlich mir noch gar keine größeren Gedanken über das größere Ganze gemacht. Mir geht's da ein bisschen wie Daniel. Es ist so, wow, ja, jetzt fahren sie doch ganz schön zum Schluss nochmal auf. Und wie das alles zusammenläuft, stehe ich auch da und denk mir, also wenn sie es ganz basic machen, geht's halt um irgendeinen größeren Coup, hier Riesenraub oder sowas. Aber so, dass man weiß, wie in der letzten Staffel, so hier, das ist das größere Gesamtziel, Bürgermeister von Gotham werden oder so. Nee, da stehe ich auch vollkommen blank gerade da und keine Ahnung, muss ich auch auf mich zukommen lassen.
Was ich mich ja frage, ich meine, die Waller ist ja die, die dann später die die Suicide Squad ins Leben ruft, oder?
Ja.
Deswegen ist die ja nicht ohne Grund da, aber in diesem Universum weiß man ja nicht, wie die Charaktere angelegt sind. Also sie kann ja wirklich theoretisch eigentlich eine gute bleiben, weil wir ja auch an Harley sehen, dass sie die Charakter, wie sie im Comic existieren, nicht unbedingt immer so umsetzen. Vielleicht kommt es dann auch in Season 3 erst, dass man dann Waller irgendwie in einem anderen Licht sieht oder sowas. Das heißt, davon kann man auch nicht ausgehen, dass es jetzt irgendwie so in diesen Bahnen läuft, wie man es vielleicht halt aus anderen Batman-Comics, Filmen, Universen oder wie auch immer, Interpretationen sieht oder weiß. Also von daher bin ich auch völlig blank, was da jetzt noch passiert. Aber so viel sind ja dann nur noch 3 Episoden. Aber mir fehlt bis jetzt so, da bin ich ganz bei euch, die Episode war relativ schwach im Vergleich nach dem tollen Auftakt. Sie müssen es jetzt in der nächsten eigentlich mal etablieren, was die große Gefahr ist, was das große Ziel ist oder wo es dann überhaupt so insgesamt hingeht, um auf ein Finale zuzusteuern, weil das fehlt momentan komplett.
Und auch was der Titel bedeutet. Mhm. Enemy Within ist Bruce
ist
Wayne.
Ist er damit
der,
gemeint?
Genau, ist er der Enemy, der in dem Pact ist? Oder also es ist irgendwie noch nicht so ganz klar, auf was sie da hinaus wollen. Aber trotzdem, ich will das jetzt dem Spiel gar nicht zum Vorwurf machen, im Gegenteil. Mhm. Also ich finde es eigentlich ganz cool, dass man halt noch nicht genau weiß, auf was es hinausläuft und sich denkt, na gut, es ist eigentlich jetzt nur noch der Weg dahin interessant, sondern es kann jetzt in alle Richtungen laufen und das bleibt auf jeden Fall spannend und es sind dann aber alles Fragen, die wir wohl in weiteren Casts klären müssen. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Gut, das war's zur zweiten Episode von Batman, The Enemy Within. Und dann werden wir das nächste Mal, Toni, wir geloben Besserung, wir werden nächstes Mal nicht in Urlaub fahren und Vertretungswoche machen, damit wir pünktlich drüber reden können, damit du nicht so lange dir merken musst, was da eigentlich passiert ist in Episode 3.
Sehr gut, mein Gedächtnis ist ja, ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste.
Eben. Alles klar, dann dir vielen Dank fürs Mitmachen. Manu, dir einen schönen Tag, Toni, dir natürlich auch einen schönen Tag noch und dann hören wir uns allerspätestens zu Batman, The Enemy Within Folge 3 wieder.
Tschüss.
Ciao.